Brigitte Riebe liest aus ihrem historischen Roman Pforten der Nacht.
Anna setzte Flora ab und ließ sie vorauslaufen. Dabei konnten ihre Augen möglichst unauffällig umherwandern. Das Flussufer glich einem großen, bunten, lärmenden Jahrmarkt. Drüben vor dem Hochzeitszelt speisten die geladenen Gäste an langen, reichlich gedeckten Tafeln. Für Gesinde und einfaches Volk hatte man Fässer voll Bier und Mett herbeigerollt. Es gab offene Feuerstellen, an denen ganze Schweine und Kapaune am Spieß gebraten wurden. Der rasche Verzehr ließ nicht lange auf sich warten. Ohne sich mit Löffel und Messer erst abzumühen, rissen die Hungrigen mit den Händen ganze Stücke herunter und verschlangen sie auf der Stelle. Musikanten spielten fröhliche Weisen, Mandolinen, Flöten, Trommeln erklangen. Für einen Augenblick musste Anna an Bocca denken und welch einträgliches Geschäft dieser Tag für ihn und seine Künste bedeutet hätte. Dann verschloss sich ihr Gesicht, die Augen wurden schmal. Sie erkannte ihn sofort, obwohl er so mager geworden und sein Schädel frisch geschoren war. Es gefiel ihr, dass er bei ihrem Anblick zusammenzuckte, aber es hätte ihr noch besser gefallen, wäre er mehr erschrocken. Johannes stand an einer der Feuerstellen, ein Stück Brot in der Hand. Um seinen Körper schlotterte eine zerschlissene Mönchskutte. Er war barfuß, trug nicht einmal Sandalen an den Füßen. »Anna«, stieß er hervor, »du hier?« Sie nickte. »So hast du nach allem schließlich doch erreicht, was du dir immer gewünscht hast«, sagte sie ruhig, überrascht, dass der alte Schmerz zwar aufflammte, sie aber nicht gänzlich überrollte, »und bist tatsächlich ein Mönch geworden. Ja, endlich habe ich vollbracht, was der heilige Franz uns vorgelebt hat. Meine Reichtümer verbrannt, die Tinte ausgeschüttet, meinem Vater den reichen Rock zurückgegeben. Denn wer ein Haus besitzt, wird eine Tür und ein Fenster, und wer einen Acker besitzt, zum Ackerboden. Alles Schlangen, die sich um deinen Hals legen und dich erwürgen. Nun gehöre ich zu den freiesten Menschen der Welt, weil wir die Ärmsten sind und damit Gott am nächsten.« »Worte«, sagte sie wegwerfend, »nichts als Worte. Aber wichtige Worte, lebensnotwendig, weil sie die reine Wahrheit sind.« Seine Augen flogen über ihr Gesicht. »Und du, Anna?« »Ich?« Sie stieß ein kurzes, bitteres Lachen aus. Irgendwo, ganz hinten in ihrem Kopf, schlug mahnend die leise Stimme Michas an, aber sie war entschlossen, sie zu überhören. »Was soll mit mir schon sein? Einen alten Gerber habe ich zum Mann, ein Kind unter Schmerzen geboren, und arbeiten muss ich den ganzen Tag, um nicht bitterarm zu werden. Ob das Freiheit ist, das sollen Klügere als ich bestimmen. Aber wenigstens lebe ich, Johannes, wenngleich nicht ohne gewisse Mühen und für einen hohen Preis.« Beide schwiegen. »Bitte verzeih mir, Anna«, sagte er schließlich. »Gott hat mir vergeben. Vergib mir nun auch du.« »Das kann ich nicht«, erwiderte sie müde, »und vergessen kann ich es noch weniger. Und wenn ich 100 Jahre alt werden sollte.« Er war ihrem Blick gefolgt. Flora hatte irgendwo ein Stöckchen gefunden und drosch mit ihm nun fröhlich auf das verbrannte Gras ein. »Du willst damit doch nicht etwas sagen, dass das unser...« Seine Stimme erstarb. »Ich wollte niemals ein Kind zeugen. Ich bin ein Diener des Herrn. Ihm gehört meine Seele. Das ist mein Kind, Mönch«, kam scharf ihre Antwort. »Mein größter Schatz, gezeugt im bittersten Leid. Flora zuliebe bin ich noch am Leben, nicht meinetwegen.« »Versteh mich recht, Anna, aber mein Stock, meine Sandale, mein Brot ist Gott. Er hat mich gerufen. Ich bin sein. Ich kann nicht anders, selbst wenn ich wollte.« Er versuchte, sie zu berühren, sie aber wich vor ihm zurück. »Gott, Gott, hör auf mit deinem Gott! Ich kann es nicht mehr hören!« Sie presste ihre Hände an die Ohren. Flora sah erschrocken zu ihr auf. »So sehr hast du mich?« Seine Stimme war nur ein Wispern. »Dass du das schmähen musst, was mich bis in die letzte Phase erfüllt?« Sie trat ganz nah zu ihm, als wolle sie ein Geheimnis direkt in sein Ohr gleiten lassen. »Ich hasse dich nicht«, sagte sie. »Du dauerst mich vielmehr, weil du in Wahrheit nicht bei Gott bist, wie du in deinem Wahn glaubst, sondern vor dem Leben davonläufst mit all deiner Möncherei. Eigentlich bist du schon tot, du merkst es nur noch nicht. Aber das ist ganz und gar deine Sache und geht mich nichts mehr an. Ich bin frei von dir, Johannes. Ich wünschte allerdings, ich wäre es schon früher gewesen.« Johannes blieb regungslos stehen, ohne ein Glied zu rühren, Anna auch. Für einen Moment sahen sie aus wie Liebende, im Begriff, miteinander zu verschmelzen. So wenigstens sah es für Ezra aus, der gerade den Festplatz betreten hatte. Er versuchte weiterzugehen, als er sie so eng zusammensah, wie er sie auch früher zusammengesehen hatte, und ein gleichmütiges Gesicht aufzusetzen, als sei nichts geschehen. seine Füße aber wollten ihm nicht mehr recht gehorchen. Johannes, wieder und wieder Johannes, damals wie heute, es würde niemals ein Ende nehmen. Es gab nichts mehr zu reden, nichts zu zaudern. Seine Entscheidung war unumstößlich. Schon am nächsten Morgen würde er Köln für immer verlassen.
Brigitte Riebe las aus ihrem historischen Roman Pforten der Nacht, der im Piper Verlag erschienen ist. Ab nächsten Freitag liest Michael Lenz.